Also Simulator, muss ich auch sagen, da wird man wirklich extrem gut ausgebildet. Man wird auch auf einem höheren Verkehrsaufkommen ausgebildet, als man danach in echt hat. Also tatsächlich quasi arbeiten wir im Simulator auch auf 120%, bevor wir in den echten Verkehr gehen.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Wenn du jetzt in deiner Region unterwegs bist, also gerade da Münster, das Münsterland, sage ich jetzt mal, hast du dich mit dieser Region auch so ein bisschen orografisch beschäftigt? Also was wo liegt oder so? Weil klar, so ein Airliner-Pilot, den interessiert das nicht, ob das jetzt Münster, Paderborn oder so da unten ist. Aber wenn du dann so einen von uns irgendwie am Rohr haben solltest und wir sagen, ja, da, ich sehe da unten die A2 irgendwo, und das siehst du ja auf deinem Bildschirm nicht, oder?
Genau, also kann ich mir zum Teil einblenden sogar. Also zum Beispiel Flüsse und Autobahnen und solche wichtigen Dinge kann ich mir einblenden. Ich habe auch die VFR-Charts und ICAO-Maps tatsächlich, so dass ich mir die aufrufen kann eben auf der Arbeit. Also wenn jetzt wirklich da irgendwie auch nach Punkten oder irgendwas in dem Sinne gefragt werden sollte, die ich dann nicht direkt kenne, oder VFA-Sachen, kann ich das zum Teil auch tatsächlich nachgucken. Das lernt man aber dann eben auch, wenn man an den Standort kommt. Das lernt man natürlich nicht für ganz Deutschland, sondern dann auch nur für seinen Bereich, wenn man den dann später bekommt. Da wird man aber auch drin ausgebildet. Also natürlich kenne ich alle Flughäfen irgendwie, muss lernen, wo die sind, was die für Abkürzungen haben, damit ich das auch im Streifen erkennen kann, an welchen Flughafen der und der Flieger gerade geht. Und den Rest lernt man so ein bisschen Learning by Doing, würde ich eigentlich auch sagen. Also eben, man hat es zuerst im Simulator, bevor es dann in den echten Verkehr geht. Aber genau, man lernt das schon alles, und topografisch beschäftigt man sich natürlich dann schon damit und lernt dann auch die ganzen Orte kennen. Also ich komme nicht von da, ich komme hier aus Richtung Mainz tatsächlich, also direkt aus der Nähe. Dementsprechend war ich vorher, oder bevor ich jetzt hier auch bei der Ausbildung war, noch nie in Münster, noch nie in Dortmund, noch nie in Paderborn. Also ich war wirklich vorher da noch nie, wo ich jetzt zuständig bin für den Luftraum. Ich hatte aber Anfang des Jahres mal so einen Trip da lang gemacht, habe meine Freundin besucht, die nach Dortmund gezogen ist. Und es war super lustig, dann da rumzufahren. Ich habe auch alle drei Flughäfen und Tower besucht, weil ich gerne mal mit den Kollegen, mit denen ich dann jeden Tag telefoniere, sprechen wollte. Und habe mich mit denen eben unterhalten und bin dann auf der Autobahn gefahren. Und mir dann halt fast alle Orte kannte ich irgendwie. Aber es war so ein ganz komisches Gefühl, weil ich kenne nur die Namen. Und ich weiß dann natürlich von der Geografie, was ist jetzt irgendwie nördlich, westlich und in welche Richtung und so. Aber nur so vom Sagen und vom Schreiben und halt in echt, sage ich mal, hatte ich das noch nicht gesehen. Also ein bisschen wie wenn so ein Videospiel irgendwie wahr wird, nenne ich es mal. Natürlich weiß ich, es ist kein Videospiel, aber das lernt man auf jeden Fall schon alles in der Ausbildung, selbst wenn man da vorher eben gar keine Ahnung von hat, wie ich, über den Bereich. Aber es ist natürlich wichtig, gerade die Dinge, die du täglich brauchst, und die jetzt zum Beispiel Flugplätze natürlich auch oder Fallschirmsprunggebiete und lauter so Sachen, das kriegt man natürlich dann da auch alles erklärt. Und dann hat man auch eigentlich, was ganz cool ist, du hast doch immer auch Leute, die ja aus ganz Deutschland nach Langen kommen. Das heißt, es gibt auch im Center natürlich Leute, die aus der Region sind, zum Teil auch dann sogar in der EBG. Das heißt, das ist natürlich auch ganz cool, wenn man dann von Leuten, die aus Dortmund kommen, die da eben jetzt arbeiten, die dir dann nebenbei halt auch ein bisschen was erzählen. Dann hört man zum Beispiel irgendwie, es ist in Soest jetzt gerade das und das Fest und das ist da jedes Jahr und das ist super cool und das ist super groß und so weiter. Das hat mir zum Beispiel letztens mein Coach erzählt, hat gesagt, ja, hier gerade am Wochenende in Soest ein richtig großes Fest und so. Und tatsächlich hatte ich dann zwei Tage später einen Airline-Piloten, der einen Visual Approach, also einen Sichtanflug gemacht hat auf Dortmund. Und der dann gesagt hat, ja, hier lang, hat man eine Frage. So, ja, go ahead. Ja, hier links, ist es gerade Soest? Ist es gerade, sehen wir gerade das Fest von oben? Ist es nicht gerade dieses, ist das wirklich das? Und ich war so, ja, habe ich auch schon gehört, genau, haben sie recht, links, wenn sie links rausgucken, das ist gerade das Fest in Soest und so. Also das ist schon cool, da lernt man schon auch Sachen, natürlich von Kollegen und von Leuten, die dann auch von da sind, ja.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Schön. Fangen Sie Caro. Die hat auch Wikipedia auf der Stirn stehen. Caro, ich habe, oder für die Recherche habe ich rausgefunden, 12 Lizenzen. Die Frau Otterbein guckt jetzt gerade mit großen Augen zu mir rüber. Ja, ich war akribisch, gell, ich habe richtig Gas gegeben.
Ich weiß nicht, wo die Zahl immer wieder herkommt.
Also, ich habe noch nie von dieser Zahl
gehört. Habt ihr nicht?
Also es ist, und das finde ich ganz gut, die Frage, weil Caroline hat eben auch gesagt, eine EBG. Das muss man vielleicht mal erklären.
Entschuldigung, habe ich nicht erklärt.
Nee, also das, vielleicht muss man von vornherein erklären, also wer zur Flugsicherung kommt, der darf keine Angst vor Abkürzungen.
Oh ja.
Wir lieben die Abkürzung.
Oh ja.
Und EBG ist eine davon und die steht für Einsatzberechtigungsgruppe. Und es ist so, dass unsere Kollegen in der Lotsenschaft Experten sind. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt Tower, Upper und Lower. Und es gibt dann aber innerhalb der Kontrollzentralen zum Beispiel wie in Langen hier auch nochmal unterschiedliche Einsatzgruppen. Sagen wir mal Frankfurt Approach, die machen An- und Abflüge, Frankfurter Norden oder der Süden oder der Osten, und die haben dann auch Nummerbezeichnung. EBG 04 zum Beispiel ist der Frankfurter Osten. 50% aller Anflüge gehen durch die EBG 04 und kommen dann zum Frankfurter Flughafen hin. Caroline, deine ist die EBG 06.
Genau.
Und Caroline macht dort eine Lizenz in dieser EBG und darf dann da arbeiten. Wenn sie der Meinung ist, sie möchte gerne mal in der EBG 04 arbeiten, müsste sie dort auch wieder die Lizenz erwerben. Wir vergleichen das immer so ein bisschen mit dem Type-Rating vom Piloten. Ne? Der fliegt ja auch nicht einen wilden Mustermix, sondern A320-Familie oder 747. Und so ähnlich ist es bei den Lotsinnen und Lotsen auch.
Genau, die Bereiche sind auch sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also wir sind zum Beispiel jetzt eher eine kleinere EBG, also von der Anzahl der Leute her haben wir weniger Personal als andere. Also es gibt auch EBGen, die sind doppelt so groß wie unsere zum Beispiel. Nicht geografisch gesehen, sondern einfach personell. Das heißt, da sind große Unterschiede. Logischerweise, jeder Bereich an sich ist ja auch schon anders. Und wir haben dann pro EBG verschiedene Sektoren, so nennen wir das, oder Positionen. Das heißt eben, die Anzahl der Lizenzen hängt dann von der EBG ab. Pro EBG ist es immer gleich. Also alle meine, wir sind ungefähr 50 Leute bei uns in der EBG, nur mal so als Orientierung. Wir alle 50 haben die gleichen Lizenzen, wenn wir fertig sind, und haben in dem Bereich, was ich jetzt gerade erzählt hatte, den kann man in drei Sektoren aufteilen. Und pro Sektor arbeitet ja immer ein Executive und ein Planner, also ein, ich nenne es ausführender Lotse und ein planender Lotse. Die arbeiten immer eben zu zweit im Team für diesen Sektor gerade. Das heißt, wir haben dementsprechend für drei Sektoren jeweils zwei Positionen. Das heißt, ich erwerbe 6 Lizenzen, wenn ich fertig bin, habe ich 6 Lizenzen an 6 Arbeitspositionen sozusagen, an denen ich dann arbeiten kann, die ich auch nacheinander eben mache und lerne und geprüft werde. Aber das ist extrem abhängig eben von der EBG, die man ist. Der Frankfurter Norden zum Beispiel hat 5 Sektoren, das heißt, die haben dementsprechend 10 Lizenzen, die sie machen. Das hat aber auch nicht, also ich sag mal, das hat jetzt gar nicht so viel auszusagen. Also es ist jetzt irgendwie dadurch nicht schwieriger oder komplexer oder dauert 1000-mal länger oder sowas. Da kommt es einfach nur so ein bisschen drauf an, wie das eben eingeteilt ist von den Verkehrsströmen her, die Gebiete. Das wird ja eben auch aus Erfahrung so angegangen, dass es irgendwie logisch ist und Sinn ergibt, dass man das nacheinander lernt. Das ist ja alles ja geplant und logisch aufgebaut. Aber ich zum Beispiel werde dann, wenn ich fertig bin, 6 Lizenzen haben für 3 Sektoren und eben dann normalerweise 6 Positionen, an denen ich dann arbeiten kann, wenn ich fertig bin.
Sind es deutlich mehr als 12?
Ja, okay, vielleicht haben wir das auch irgendwie von mir.
Sind viele. Also, ja, du meinst aber jetzt nicht pro Person, sondern die es gibt.
Es sind mehr als 12, die es in Deutschland gibt.
Ach so, viel
deutlich
mehr als 12.
Viel mehr.
Lizenzen, und, ja, auf jeden Fall.
Caroline hat es ja eben beschrieben, das ist einfach wahnsinnig komplex, das ganze Thema.
Total.
Und deswegen ist auch lustig, aus meinem Berufsalltag kann ich ja auch schildern, also ganz häufig lautet die Antwort auf eine einfache Frage zum Thema Flugsicherung, kommt drauf an.
Oh ja. Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann haben wir das aber jetzt wenigstens mal mit den Lizenzen geklärt.
Ja.
EBG haben wir jetzt auch verstanden. Ich dachte eben gerade an die GSG 9, dass die hier auch irgendwie trainiert. Auch
ja, es gibt tatsächlich viele Abkürzungen. Also das muss man auch neuen Kolleginnen und Kollegen immer sagen, dass es sehr beliebt ist und dass man auch häufig mal fragen muss, was bedeutet das? Das gehört hier dazu.
Wir hatten es angesprochen, du hast es schon jetzt angesprochen, Simulatortraining ist natürlich ein ganz großes Thema.
Ja.
War auch während Corona, als wir das letzte Mal da waren, es war ja schwierig, da musste, glaube ich, die DFS auch erstmal ihren Platz finden. Sie hatten uns das damals erzählt,
ganz
Frau Otterbein,
war
schwer, mit Maske, ohne Maske. Das sind ja jetzt zum Glück Sachen, die sind weggefallen.
Ja.
Ich weiß von meinem Arbeitgeber, dass die Jungs vorne mindestens 4-mal im Jahr in den Simulator rein müssen. Wie oft müsst ihr denn in den Simulator?
Tatsächlich gar nicht, also nicht unbedingt, sagen wir es mal so. Es gibt natürlich einzelne Sachen, wenn man fertig ist als Lotse. Also wie ich schon erwähnt hatte, in der Ausbildung ist Simulator ein sehr, sehr großer Teil. Denn logischerweise lernt man nicht von null auf mit echten Flugzeugen und echten Menschenleben und echter Verantwortung, sondern muss das ja irgendwie auch am Anfang erstmal lernen. Da geht auch ganz viel schief, das ist auch vollkommen in Ordnung.
Ganz Aber normal. Vielleicht, Caroline, lass uns vielleicht ganz kurz erklären, wie man sich so einen Simulator eigentlich vorstellen muss. Also wir haben einmal so einen Tower-Simulator mit so einer 360-Grad-Projektion, ein wahnsinnig cooles Teil, das wir auch gern vorführen, in denen dann auch nach der Ausbildung Emergency-Trainings und sowas gemacht werden können. Also da können wir vom Triebwerksbrand bis jeder Wettersituation alles einstellen. Das ist ein toller Simulator. und so ein Radarsimulator, also das heißt quasi so ein simulierter Center-Lotsen-Arbeitsplatz. Das muss man sich so vorstellen, dass es zwei Räume sind und in einem Raum sitzen die Lotsen-Azubis oder die Lotsen und in einem anderen Raum sitzen die Simulationspiloten, also die Pseudopiloten, und die machen den Sprechfunk und bewegen auf ihrem Computer Flugzeugsymbole, die dann die Lotsen wiederum auf ihrem Monitor sehen.
Genau.
Muss man sich das ungefähr vorstellen. Und in Corona war wirklich eine riesengroße Herausforderung, dass wir in der praktischen Ausbildung für unsere jungen Lotsinnen und Lotsen nicht genug Verkehr hatten. Also die konnten nicht genug trainieren. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, dann simuliert man das halt. Aber so eine Simulationsinfrastruktur, die kann man eben nicht beliebig hoch und runter fahren. Also gerade diese Simulationspiloten, die müssen auch, das Lernen ist ein Beruf. Ja, also jetzt kein Beruf, den man 3 Jahre lernt, aber auch anspruchsvoll muss man können. Und auch die Technik ist nicht beliebig einzukaufen. Ja. Also das war eins der großen Themen in Corona, was auch die Ausbildung ein bisschen verzögert hat.
Ja, da war ich leider auch mit dran beteiligt sozusagen mit der Corona-Ausbildung und der leichten Verzögerung.
Und dann noch natürlich das Ganze mit Maske simulieren, mit Plexiglaswänden, so diese ganzen Infektionsschutzthemen, die hatten natürlich. Wir natürlich hier im Unternehmen auch. Und das muss ich natürlich auch noch dazu sagen, die Flugsicherung ist eine kritische Infrastruktur. Das heißt, wir können nicht wie eine Airline Flugzeuge irgendwo abstellen. Wir können einen Tower nicht zuschließen und einen Luftraum schon mal gar nicht. Also das heißt, wir mussten immer da sein. Und das war auch wichtig, auch während Corona, und hat auch im Nachhinein alles wirklich sehr gut funktioniert hier bei uns im Unternehmen.
Ja, also Simulator muss ich auch sagen, da wird man wirklich extrem gut ausgebildet. Man wird auch auf einem höheren Verkehrsaufkommen ausgebildet, als man danach in echt hat. Also tatsächlich quasi arbeiten wir im Simulator auch auf 120%, bevor wir in den echten Verkehr gehen. Das heißt, natürlich gibt es immer wieder neue Situationen. Jeden Tag kann irgendwas passieren, was man noch nie hatte, definitiv. Aber man ist gut vorbereitet. Also man kommt wirklich, wenn man aus dem Simulator dann in den echten Verkehr kommt. Ich sage auch viele Leute, hattest du dann Angst und so? Natürlich war ich aufgeregt und es war super spannend, aber es war zu keinem Zeitpunkt so, dass ich mich schlecht vorbereitet gefühlt habe oder irgendwie allein gelassen oder was auch immer. Es ist ja sowieso noch der Coach da, der jederzeit eingreifen kann und der genau weiß, was zu tun ist. Und man ist wirklich extrem gut ausgebildet, wenn man da in den echten Verkehr aus dem Simulator kommt, weil wirklich auch diese Simulator-Runs nennen wir das, also diese einzelnen, Runs, die man dann eben fährt im Simulator, die sind wirklich sehr gut und sehr auch schon auch nah an dem oder so gut, wie man das eben im Simulator nachstellen kann, den echten Verkehr. Aber wenn man dann ein fertiger Lotse ist, dann arbeitet man logischerweise normalerweise im echten Verkehr. Es gibt nur wenige Male im Jahr, in denen man nicht im echten Verkehr arbeitet. Das heißt, man geht zum Beispiel in einen Simulator für das Training für unser Fallback-System, weil wir natürlich auch nicht im echten Verkehr sagen, ja, wir üben jetzt mal wieder wenn unser erstes System sozusagen ausfällt, haben wir natürlich danach noch Alternativen. Und natürlich sagt man nicht im echten Verkehr, ja, wir gehen jetzt mal hier auf das alternative System, aber da können wir ja weniger Kapazität haben. Das heißt, da müssen jetzt mal die Hälfte der Flieger in Frankfurt gegroundet werden, damit wir jetzt hier mal üben können, wie wir denn eigentlich arbeiten, wenn unser System ausfällt. Wie das eben gerade Ute schon gesagt hat, das ist eben bei kritischer Infrastruktur, muss es ja geübt werden, aber ist es eben nicht so einfach oder man kann nicht einfach sagen, wir machen das im echten Verkehr. Das heißt, dafür geht man zum Teil in den Simulator, das ist aber auch gar nicht so viel. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir das einmal die Woche machen, sondern das ist vielleicht ein paar Mal im Jahr, dass man auf diesem Fallback-System übt eben, um da für den Fall vorbereitet zu sein. Und es gibt normalerweise, ich glaube, das ist einmal im Jahr oder einmal alle paar Jahre noch auch Emergency-Training. Ich glaube aber in wesentlich geringerem Umfang, als es zum Beispiel ein Pilot hat und macht, weil für einen Pilot ja viel mehr Emergencies passieren können. Also ich nenne das jetzt einfach mal irgendwie, du kannst Triebwerkausfall haben, du kannst einen Brand haben, du kannst das haben. Also es ist gibt viel mehr Dinge, auf die du unerwarteterweise darauf vorbereitet sein musst, in jeder Lebenslage, nenne ich das mal. Das ist bei uns auf eine andere Art und Weise auch so, aber bei uns geht's dann weniger um das Training, was du dann halt mal trainiert haben musst im Simulator, wie das Triebwerk ausfällt, so in dem Sinne, sondern wir sind ja eher dann, ich sag mal, Dienstleister, die dann den bestmöglichen Service bieten. Und dann ist es für uns in dem Moment, natürlich wissen wir, das ist ein Unterschied, ob jetzt gerade da irgendwie das Triebwerk ausgefallen ist oder ob es jetzt in dem Flieger brennt. Natürlich müssen wir lernen, in welchem Fall sollen wir wie reagieren, was braucht der Pilot von uns, was müssen wir fragen, welche Checklisten müssen wir dann auch abarbeiten. Also wir haben auch so eine, ich sag mal, Emergency-Checklist, die an Bord liegt. Im Falle eines Falles, wenn der Pilot mir sagt, er hat jetzt Mayday wegen Triebwerkausfall, dann kann ich auch nachgucken, okay, was muss ich hier machen und so. Und eben das wird dann auch mal trainiert. Aber das kommt bei uns natürlich auch wie bei echten Piloten sehr, 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 sehr selten vor. Und es ist ja auch einfacher für uns, ich nenne es mal, so eine Checklist dann abzuarbeiten. Und es ist nicht direkt so zeitkritisch wie für einen Piloten, immer zu wissen, was du in Sekunden für Entscheidungen dann jederzeit treffen musst. Also der muss das ja viel mehr üben, als wir, die dann einfach nur auch nochmal nach, wir wissen das natürlich, aber wir können auch jederzeit nochmal nachlesen. Ja, dann fragen Sie jetzt mal den Piloten, wenn das rechte Triebwerk ausgefallen ist, ob er nur noch in eine Richtung gerne drehen möchte und welche Richtung er jetzt denn präferiert. Das wird aber auch so einfach immer mal wieder an Bord durchgegangen, wenn wenig los ist, auch gerade mit Coaches, die sagen dann halt mal, ja, okay, was wäre denn jetzt, wenn jetzt da der Druck abfällt. Wenn der sagt, er muss jetzt dringend runter, so schnell wie möglich runter, um in Gebiete zu kommen, wo man eben keine Druckkabine mehr braucht. Und das in dem Sinne muss gar nicht so viel trainiert werden, wie es jetzt, glaube ich, von der anderen Seite von Piloten eben aus der Fall ist. Dementsprechend ist man als fertiger Lotse nicht mehr so oft im SIM, außer natürlich auch als Ausbilder. Natürlich brauchen wir für die Ausbildung auch Ausbilder, die aus dem echten Verkehr kommen, die dann eben nicht selbst arbeiten, sondern dementsprechend auch hinter einem Azubi im Simulator sitzen, wie jetzt bei mir im echten Verkehr auch mein Coach, dasselbe im Simulator. Das heißt, da sind natürlich dann auch Fluglotsen immer mal wieder im Simulator, um andere neue Fluglotsen auszubilden und denen Tipps weiterzugeben. Und genau, also das ist sonst auch noch ein Grund, warum man in den Simulator geht, aber da ist man ja dann gar nicht direkt selbst eben am Lotsen, sondern eher nur als Coach da.
Was natürlich Piloten und Lotsen eint, ist, dass einfach für den Lizenzerhalt eine bestimmte Stundenanzahl geflogen bzw. gearbeitet werden muss. Also ich glaube, da kann man die Berufsgruppen schon definitiv unterscheiden. Wenn man aus Krankheits- oder anderen Gründen, auch wenn unsere Kolleginnen, wenn die Elternzeit hatten oder so und sind eben nicht in der Lage gewesen, die minimale Stundenzeit zu erfüllen, dann werden die auch wieder rangeführt
mit dem
Coach und so weiter. Und das ist, glaube ich, vergleichbar mit dem Cockpit, ne? Wenn man nicht auf die Stundenzahl kommt.
Ja, genau. Also Simulatortraining dann erstmal sowieso
diese 90-Tage-Regelung. Also da gibt es schon Ähnlichkeiten, definitiv.
Ja, Ausbilder ist ein gutes Stichwort. Wir saßen gestern zusammen mit einem Ausbilder, der in Rostock-Lage fliegt und sich darüber beschwert hat, dass er morgens um 10 gerne losfliegen würde, aber geslottet wird und man bis 12 Uhr warten muss. Angeblich, weil es bei euch so wenig Lotsen gibt. Ja. Frau Otterwein, wie viel Lotsen braucht denn die DFS noch?
Also es gibt von den 5.600 Mitarbeitern in der DFS sind es ungefähr 2.200 Lotsinnen und Lotsen. Es ist nicht so, dass wir hunderte Lotsen zu wenig haben. Und wenn man Caroline aufmerksam zugehört hat, dann ist es ja so, das sind totale Spezialistinnen und Spezialisten. Also es reicht eigentlich, wenn in einer Einsatzberechtigungsgruppe eine große Schnupfenwelle ist, sagen wir mal in Karlsruhe, dann hätten wir theoretisch ein Problem. Aber was uns im Moment viel mehr eine Herausforderung ist, ist die Veränderung der Verkehrsströme in Europa. Also es ist kein Lotsenmangel, sondern es ist eine Zunahme von Verkehr an Stellen, an denen es vorher nicht geplant war. Also insbesondere der Krieg in der Ukraine sorgt dafür, dass sich Verkehrsströme sehr großflächig verschieben von Ost nach West, also in unseren Luftraum hinein. Maschinen, die nach China fliegen, fliegen nicht mehr so wie früher. Wir fliegen alle Großkreis, ne? Also entweder oben rum oder Richtung Osten. Das geht eben nicht mehr. Die fliegen in einem südlichen Bogen drumherum. Und das verändert tatsächlich im großen Stil Verkehrsströme auch im deutschen Luftraum. Und das sorgt insbesondere für eine ganz, ganz starke Sektorlast in unserer Upper-Kontrollzentrale in Karlsruhe. Und jetzt ist es eben so, bestimmte Sektoren haben eben nur einen gewissen oder erlauben nur einen gewissen Durchsatz an Flugzeugen. Das ist so. Und selbst wenn sie da 10 Lotsen draufsetzen würden, was nicht geht, das ist Quatsch, ja, würde das die Situation nicht entzerren. Mhm. Tatsache ist aber, dass wir im großen Stil ausbilden. Im Jahr 136 Lotsen. Dass wir für diese Zahl an Lotsinnen und Lotsen so ungefähr und für dieses Jahr haut es prima hin, so 7.000 Bewerbungen. Weil eben der DLR-Test, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, der anspruchsvoll ist, dem bestehen so ungefähr 5-6%. Das heißt, wir brauchen eine ordentliche Anzahl Bewerber, um auf die Einstellungszahl zu kommen. Aber wir suchen nicht nur Bewerber, wir finden die auch. Also wir haben fürs neue Jahr schon die ersten 5 oder ich glaube sogar 6 Lehrgänge voll besetzt. Also das läuft im Moment gut. Wir müssen aber immer die Werbetrommel rühren, weil Fluglotse, Fluglotsin eben nicht so ein bekannter Beruf ist wie Pilot. Ja, den Piloten, den erkennt man an seiner Uniform am Flughafen, Lotsinnen und Lotsen nicht. Und die gerade im Center, die sind ja, die arbeiten ja eher im Hintergrund, die sieht man gar nicht. Daher müssen wir immer dranbleiben und unsere Recruiter sind wahnsinnig aktiv.
Mhm. Wir hatten ja vorhin schon beim DLR-Test ein bisschen über die Fähigkeiten gesprochen. Was sind denn so die wichtigsten Soft Skills, die ein Fluglotse haben sollte?
Also ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema und unterhalte mich auch oft mit Kollegen drüber, die schon lange im Unternehmen sind. Und bei uns ist es so, dass Flugsicherung ist so speziell, wir sind alle ziemlich lange im Unternehmen. Also ich bin seit 88 hier und ich bin keine Exotin, weil es ein spannendes Thema und ein tolles Unternehmen ist. So. Und ich meine auch einschätzen zu können, ich gehe auch manchmal auf so Nachwuchsmessen und lerne junge Leute kennen und ich meine auch so ein Gefühl dafür schon zu haben, ob das was werden könnte oder nicht. Also ich finde zum Beispiel sind Lotsen total kommunikativ. Also so Eigenbrötler, so Wortkarge, das funktioniert nicht. Caroline nickt mal mit dem Kopf.
Ja. Ja, die sitzen dann vorne links.
Die müssen kommunikationsfreudig sein. Dann finde ich es ziemlich lustig, was du eben auch gesagt hast, wenn der Coach sagt, was machst du denn jetzt, wenn? Also so ein Plan B. Und das stelle sogar ich aber auch an mir fest. Und ich glaube, das ist was, was uns vielleicht alle hier im Unternehmen eint. Dieses Sicherheitsding, das haben wir alle im Kopf und im Herzen und wir haben immer einen Plan B. Das merke ich auch an mir selbst.
Diese Flexibilität ist wirklich wichtig.
Wenn das nicht klappt, dann mache ich es so. Und wenn es so nicht klappt, dann mache ich es anders. Aber irgendwie schon so einen Plan im Kopf zu haben.
Als Lotse ist es immer so, du brauchst immer sozusagen Plan A, B, C und das kriegt man auch in der Ausbildung
sehr
eben
spannend,
stark mitgeteilt, sage ich mal, oder beigebracht von Coaches. Also auch jetzt erst gestern hat mein Coach zu mir gesagt, ja, was wäre wenn?
Mhm.
Geht nicht, weil, was ist jetzt der Plan? Geht nicht, weil, was ist jetzt der Plan? Geht nicht, weil, also wirklich für dieselbe Situation, dann okay, jetzt angenommen, das geht nicht, was machst du dann? Was geht noch? Was könntest du noch? Das ist super wichtig, da tatsächlich wirklich Flexibilität zu zeigen und Ideen zu haben. Da ist aber auch die Kreativität wieder, die da reinspielt.
Die Kreativität, die ich vorhin angesprochen habe. Denn was ich auch sehr spannend finde, ist, unsere Kollegen aus dem Lotsenbereich, die sind alle total direkt. Also das mag man oder mag es nicht. Ich mag das total. Also man muss sich das aber auch so vorstellen, ein Lotse kann ja nicht zum Piloten sagen, also wenn sie vielleicht die Güte hätten, jetzt möglicherweise, also vielleicht Flight Level, sondern die machen eine klare Ansage. Ja. Und die sagen einem, wenn sie was mögen und wenn sie es nicht mögen, sagen sie es auch. Damit muss man umgehen können, ich mag das, aber das finde ich auch sehr Lotsen-typisch.
Ja. Ja gut, die Fähigkeiten, die natürlich auch getestet werden.
Das werden so die Fähigkeiten.
Merkfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, wie du vorhin schon gesagt hattest, dieses 3D-Sehen, also dieses räumliche Vorstellungsvermögen ist natürlich auch wichtig, sich sozusagen jetzt von unserem Radarbildschirm als Radarlotse, sich das vorzustellen, wie das denn jetzt wirklich in 3D ist. Wer ist jetzt gerade über wem? Muss jetzt der Flieger, der von Nord nach Süd fliegt, nach links oder nach rechts drehen? Also auch dieses Links und Rechts auseinanderhalten ist natürlich total wichtig oder sich das alles im Kopf gut vorstellen zu können. Ein bisschen Kopfrechnen muss man können, das heißt keine komplexen Matheaufgaben, aber sowas mit Überschlagen, das kleine 1x1 ist tatsächlich auch für den täglichen Beruf sehr, sehr wichtig, also das sind auch so ein bisschen Sachen, so ein bisschen Kopfrechnen, genau, das sind diese ganzen Fähigkeiten, die da eben getestet werden,
und
Multitasking.
Fokus. Ich glaube aber auch Fokus, also ich merke das immer, wenn ich in der Kontrollzentrale bin und unterhalte mich mit Kollegen, die gerade arbeiten, ne? Dann plaudern die mit mir und dann merke ich aber, wenn ich höre ja dann auch, ein Pilot ruft rein und sind die sofort wieder total fokussiert, ja, und können eben auch zwischen dem Gespräch mit mir und dem Job ganz schnell hin und her schalten und so dieses Fokussieren, das finde ich auch sehr spannend und auch dann komplett in diesem Augenblick zu sein, also so voll da zu sein, das glaube ich ist auch was ganz Lotsentypisches.
Ja, das war tatsächlich so ein bisschen mein Erlebnis, also ich hatte ganz, ganz früher mal ein Praktikum gemacht und so kam ich auch zufällig auf die DFS, also es war auch über Umwege und nur rein zufällig und durfte aber auch einen Tag im Center mich hinsetzen und hatte mich da auch zu einer ganz netten Lotsin gesetzt, die dann gesagt hat, ja, wir können uns gerne unterhalten, natürlich bin ich hier beim Arbeiten, ich höre dir zu, wundere dich nicht, wenn ich mal auf meinen Bildschirm gucke und so, ich höre dir trotzdem gleichzeitig zu, können uns gerne unterhalten. Und das werde ich nie vergessen, die hatte mir was erzählt, also sie war am Erzählen, hat irgendwas geredet und hat eben irgendein Pilot irgendwas gesagt. Ich habe das damals auch gar nicht verstanden, also so genau was da, also grob vielleicht, aber genau was da gesagt wird, das versteht man am Anfang dann auch gar nicht. Und dann hatte eben Pilot reingerufen und sie hatte mitten im Satz aufgehört sozusagen zu sprechen, hat sich an den Bildschirm gewandt, hat dann wirklich so 2 bis 3 Minuten irgendwas gesagt, also hat wirklich dann viel auf einmal erledigt, alles hintereinander weg, auf Englisch, Pilot, sie, Pilot, sie, Pilot, sie. Und ich saß so nebendran, weil ich es total interessant fand, was sie gesagt hat, und war so wie in einem normalen Gespräch, habe schon gesagt, hatte so die ganze Zeit im Kopf, du hast gerade gesagt, so und so, du hast gerade gesagt, damit wir direkt da weitermachen können, wo wir aufgehört hatten, weil ich es sehr spannend fand und das nicht sozusagen vergessen wollte, was jetzt, worum es gerade ging. Und dann hat sie 2-3 Minuten was komplett anderes gemacht, auf einer komplett anderen Sprache, und dann hat sie sich umgedreht und hat einfach da, wo sie den Satz aufgehört hatte, weitergesprochen, ja, genau, als wäre quasi nichts gewesen. Und ich saß so vor ihr und es hat mich total beeindruckt. Also muss ich wirklich sagen, es hat mich total beeindruckt. Ich saß so vor ihr und dachte so, hä, jetzt sind das jetzt gemacht. Ich muss mir jetzt schon versuchen, das Thema zu merken über 2 Minuten. Und die kann einfach den Satz weitersprechen, als hätte sie jetzt nichts anderes gemacht und einfach ohne Pause gesprochen. Das hat mich total fasziniert.
Ja, dieser Fokus. Also das sind, glaube ich, so die wichtigsten Soft Skills.
Beeindruckend. Ein Thema, worüber wir uns mal unterhalten haben, und was du auch schon gesagt hast, ist das Thema Verantwortung. Ja. Damit muss man ja auch umgehen können, weil nicht jeder Beruf hat so viel Verantwortung. Also Busfahrer haben eine gewisse Verantwortung und so weiter, aber bei euch ist das nochmal ein ganz anderes Level. Wie geht man damit um?
Ja, das ist eine gute Frage, eine sehr allgemeine Frage. Ich würde sagen, jedem ist ja schon bei der Bewerbung bewusst, was man dann später tut. Also ich würde auch schon behaupten, Leute, die sich das grundsätzlich nicht zutrauen, bewerben sich auch schon von vornherein wahrscheinlich gar nicht. Also ich habe auch Freunde, die sagen, oh, ich glaube, damit könnte ich gar nicht umgehen, und dann bewirbt man sich ja auch schon von vornherein gar nicht. Natürlich hat man dann auch irgendwie eine Vorstellung dann davon, ohne dass man das irgendwie gemacht hat. Man ist aber, wie gesagt, sehr, sehr gut vorbereitet. Also ich habe da nie... Ich persönlich hatte da nie Probleme mit, weil ich mich immer gut vorbereitet gefühlt habe. Also es war nie so, dass ich irgendwie gesagt hätte, ich habe jetzt riesige Verantwortung, aber kann das gar nicht und kriege das gar nicht hin und da könnte überhaupt was schief laufen, sondern man ist so gut trainiert, dass ich da total selbstbewusst rangehen kann und genau weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß, was meine Aufgaben sind. Ich kann das, ich bin ausgebildet dafür. Ich habe sowieso eben noch einen Coach hinter mir, der sowieso jetzt für mich ja persönlich dann nochmal mein Backup, nenne ich es mal, ist, der mit aufpasst. Man ist nie alleine, denn Menschen machen auch Fehler, muss man auch ehrlich sagen. Wir sind jetzt auch keine Roboter sozusagen, die da keine Fehler machen würden. Natürlich machen wir Fehler, das passiert jedem auch mal. Das heißt aber auch nicht, dass ein Fehler dafür sorgt, dass direkt 4 Flugzeuge ineinander fliegen und Tausende von Menschen sterben. Also so ist es ja auch nicht. Ganz viele Fehler kann man auch ganz normal wie bei einer anderen Arbeit verbessern. Also wenn ich mich verschreibe bei einer E-Mail, dann mache ich löschen und mache was Neues rein. Genauso kann ich auch sagen dem Piloten, ja, jetzt auf die Flugfläche, und im selben Moment denke ich so, ach Quatsch, das macht ja gar keinen Sinn. Und kann mich auch gleich wieder korrigieren. Natürlich ist Sinn und Zweck, dass ich das nicht die ganze Zeit mache. Aber das ist auch kein Problem. So sind wir auch eben darauf trainiert, immer wieder zu überprüfen, wie die Lage ist. Also der Job hat auch viel mit, wir sagen das Monitor, also mit ganz viel mit sozusagen das im Blick behalten zu tun. Das heißt, ich gebe einem auch die ganze Zeit Freigaben, ich überprüfe, macht denn überhaupt jetzt, hat der Pilot überhaupt mir dasselbe zurückgelesen, was ich ihm gegeben habe? Das ist ja schon mal das Erste. Dann muss ich natürlich überprüfen, macht er denn auch dann das, was ich ihm gegeben habe? Ist es natürlich auch immer noch sinnvoll, was ich ihm gegeben habe? Ändert sich die Situation? Muss ich jetzt vielleicht irgendwie, aus irgendeinem Grund hat sich was verändert in den Umständen, jetzt muss ich irgendwie auch nochmal mir was anderes überlegen, wie dieser Plan B, C, D, über was wir gesprochen haben. Natürlich weiß ich, was ich arbeite. Ich weiß, dass ich eine große Verantwortung habe. Ich nehme das natürlich dementsprechend auch ernst. Also logischerweise kommt dann auch mit dieser Verantwortung eine gewisse Ernsthaftigkeit. Wir machen auch Späße und so weiter. Aber wenn viel los ist, dann sind wir voll konzentriert. Dann geht es nur ums Arbeiten, dann geht es nur um das eine. Dann gibt es sonst nichts mehr außenrum sozusagen. Aber man gewöhnt sich da auch dran. Es ist irgendwo ja dann doch auch ein Job wie andere Jobs, so, den man irgendwie macht, indem man seine Routine hat. Ich finde, man kann auch viele Sachen so ein bisschen wie mit dem Autofahren und Führerschein vergleichen. Also die Ausbildung ist eben auch so, man hat so Mindeststunden und Maximalstunden, auch wie beim Führerschein. Und man sitzt halt dann auch irgendwie beim Führerschein ist man schlechter vorbereitet natürlich am Anfang in der Fahrschule und schon direkt im echten Verkehr. Das ist halt bei uns noch ein bisschen anders. Aber sonst hast du da ja irgendwie auch die Verantwortung und lernst das natürlich auch irgendwie am Anfang erstmal. Und mit den Jahren kommt dann die verbesserte Erfahrung, die dir viel mehr eine bessere Einschätzung zu den Situationen gibt, je länger du Auto fährst oder auch arbeitest. Aber diese Verantwortung, die du hast, das ist ja auch jedem, wenn er ins Auto steigt, genauso auch bewusst, so nach dem Motto, ne, wenn ich jetzt hier nicht aufpasse und vor mich hin träume auf der Autobahn, dann kann ich auch sterben und irgendwie in irgendeinen anderen reinfahren. Und ich finde so damit, das ist so ein bisschen auch vergleichbar. Natürlich ist es irgendwo auch was anderes und vom Arbeiten her was anderes. Aber man ist sich der Verantwortung bewusst. Natürlich lernt man das umso mehr über die Zeit. Es gibt auch einzelne Fälle, die erst in der Ausbildung merken, dass sie damit doch nicht klarkommen. Muss man auch ehrlich sagen, kommt sehr, 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 sehr selten vor, weil man ja grob weiß, worauf man sich einstellt. Aber natürlich kann man sich auch nicht im Vorhinein überlegen, wie es für mich dann wirklich ist, wenn ich das wirklich mache und arbeite. Und wenn wirklich mal irgendwie was schief geht, dann muss man auch lernen, mit umzugehen natürlich. Kriegt man aber auch ganz viel Unterstützung, ist man auch nie alleine dabei. Erst recht von der DFS-Seite aus. Also zum Beispiel gibt es auch bei uns CISM, also Critical Incident Stress Management. Das wird auch extrem hoch angesehen. Also das ist auch so ein Ding, was ja auch psychologisch bewiesen ist, dass es wichtig ist, wenn kritische Situationen entstehen. Das heißt nicht, dass dafür ein Flugzeug in ein anderes reingeflogen sein muss. Das kann auch einfach nur sein, ich habe mich nicht wohl gefühlt in der Situation. Es kann auch sein, dass ich einfach sage, es war viel los. Es war alles sicher, es hat alles von außen hin, habe ich zu 100% meinen Job richtig gemacht. Aber ich hatte das Gefühl, es war zu viel für mich. Das kann halt eben viel in deinem Kopf machen. Und zum Beispiel für solche Situationen, aber auch wenn bestimmte Dinge passieren, wenn man irgendwelche Fälle miterlebt, wo wirklich irgendwie ein Fallschirmspringer ohne die Beteiligung des Lotsen zum Beispiel abgestürzt ist oder sowas, das kann passieren. Natürlich wird dann der Lotse direkt aus dem Operativen rausgenommen, also als Beispiel jetzt. Du musst dann an dem Tag danach nicht mehr arbeiten und dann kriegst du eben Unterstützung. Dann kriegst du dieses Critical Incident Stress Management. Das sind wirklich speziell ausgebildete Lotsen, die nochmal über ein Jahr Ausbildung machen in diese Psychologie-Richtung, die dann ein geführtes Gespräch mit dir führen, natürlich zu 100% vertraulich, die aber auch als Lotsen genau wissen, wie es dir geht, wie du dich fühlst, logischerweise. Also sie können sich in dich reinversetzen, die verstehen alles, was du ihnen auch erklärst. Das ist natürlich auch wichtig, logischerweise. Das versteht ja sonst auch nicht einfach so irgendjemand auf der Straße, wenn ich ihm jetzt sowas von der Arbeit erzähle. Und die führen dann sozusagen so ein bisschen deine Gedanken in die richtige Richtung. Also ich hatte das selbst noch nicht bis jetzt. Das wird aber allen immer angeboten. Man kann jederzeit sagen, auch tatsächlich zum Beispiel, wenn jetzt aus bestimmten Gründen ein schwerer Familienfall oder sowas passiert, genauso. Also wenn jetzt plötzlich jemand Enges in der Familie versterben würde, aus irgendeinem Grund, Autounfall, wie auch immer, kann man das genauso in Anspruch nehmen, weil das ja auch was ist, was uns beeinflusst, wo wir vielleicht nicht 100% konzentriert sind oder noch andere Gedanken haben. Und für all solche kritischen Situationen, die irgendwie was in dir auslösen können, können wir das eben in Anspruch nehmen. Und die sorgen dann in diesem geführten Gespräch dafür, dass du damit letztendlich besser umgehen kannst. Also ich kann nicht genau erklären und ich weiß nicht genau wie, aber das funktioniert wirklich super. Das ist auch unter Lotsen nicht, ach guck mal, der hat jetzt CISM genommen. Im Gegenteil, es ist eher so, dass selbst wenn du manchmal sagst, nee, brauche ich nicht, ist jetzt nicht nötig, von außen gesagt wird, überlegst dir doch mal, es ist wirklich gut, es ist wirklich sinnvoll, komm, versuch's wenigstens. Und viele dann doch auch im Nachhinein dann vielleicht sagen, ja, nee, es war doch gut, dass ich es gemacht habe, weil es wirklich deine Gedanken in eine richtige Richtung lenkt und du dann dadurch wesentlich besser mit der Situation umgehen kannst. Also da hat man auch ganz viel, ganz viel Unterstützung von der Firmaseite aus, die man in Anspruch nehmen kann jederzeit, die dann einem auch hilft, sage ich mal, irgendwie mit dieser Verantwortung oder auch im Falle des Falles, wenn irgendwie was passiert, damit umzugehen und damit zu lernen, wie man damit umgeht. Und sowieso sind auch alle total, ich sag mal, total hilfsbereit und flexibel. Und wenn ich eben sage, irgendwie, ich kann nicht arbeiten, das beschäftigt mich noch, ich brauche die und die Hilfe, sonst vielleicht auch noch außenrum, dann bekomme ich das. Dann weiß ich, ich habe genug Ansprechpartner, kann das von allen Seiten bekommen und werde auch dabei immer unterstützt werden. Also das ist ein sehr unterstützendes Umfeld, auch grundsätzlich in der Ausbildung. Es gibt kein Konkurrenzdenken, es geht nie darum, von 16 Leuten, die anfangen, kriegen halt 2 zum Schluss den Job. Das heißt, du brauchst den 1-0er-Schnitt in der Prüfung. Bei uns ist es umgekehrt, wir haben 16 Leute und jeder Einzelne, egal ob Ausbilder oder Kurskollege oder anderer Mitarbeiter der DFS, jeder ist daran interessiert, dass es auch wirklich jeder Einzelne schafft. Also wir wollen von den 16 Leuten, die anfangen, wirklich auch am liebsten alle 16 danach als fertige Lotsen haben. Und dementsprechend wird man auch von allen Seiten unterstützt und wenn man eben offen ist und sich auch irgendwie an jemanden wenden will. Man hat in der Ausbildung sogar eine eigene Psychologin, das hatte ich auch noch nicht erwähnt. Also es gibt eine eigene Psychologin, die nur für die Ausbildenden, also für die Auszubildenden zuständig ist, zu der man auch jederzeit gehen kann. Und man wird wirklich super unterstützt und jeder hat auch mal Phasen, in denen es nicht so gut läuft, hatte ich auch. Also mir ist es auch zum Teil schwer gefallen, aber ich war nie alleine. Also es lief immer, es war toll immer zu wissen, ich habe immer Leute, die mich unterstützen, an die ich mich jederzeit wenden kann.
Also CISM ist eine tolle Sache, ist aufgehängt bei der Stiftung Mayday. Ich kann jetzt selber aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich war 10 Jahre Koordinator bei der Stiftung Mayday oder beim CISM-Team. Es ist wichtig, dass man das in der Fliegerei hat. Es ist das Peer-Prinzip, was Caro gerade beschrieben hat, also von Lotse zu Lotse. Bei der Fluggesellschaft ist es der Kapitän zum Kapitän. Es muss immer auf der gleichen Ebene stattfinden oder es sollte auf der gleichen Ebene stattfinden. Der Koordinator koordiniert eben diesen Fall. Dann gibt es die Peers, die Helfer. Dann gibt es 3 Gespräche. Und wenn diese 3 drei Gespräche dann durch einen, ja, ich möchte jetzt mal sagen, gut ausgebildeten Laien durchgeführt worden sind und der kommt nicht mehr weiter, dann geht der Clinical Director ran. Das ist dann ein Psychologe und der hilft dann. Wer dazu mehr erfahren möchte über die Stiftung Mayday, hauen wir die Kontaktdaten unten in die Links rein. Caro, jetzt habe ich noch vier Fragen an dich.
Gerne.
Du kannst jemanden anrufen. Du hast keinen Publikumsjoker und Günther Jauch hilft dir auch nicht.
Der Druck ist groß.
Der Druck ist richtig groß. Ich möchte von dir wissen, ich bin Lotsin geworden, weil?
Ich bin Lotsin geworden, weil mich der Job von Anfang an fasziniert hat, seit dem ersten Moment und mich seitdem eigentlich nie losgelassen hat. Und dann habe ich lange gebraucht, mich zu bewerben, aber habe dann irgendwann gedacht, ja, versuchen musst du es wenigstens. Und dann habe ich dafür mein Studium abgebrochen und dann bin ich jetzt dabei.
Ich möchte gerne noch Folgendes bei der DFS machen.
Ja, also meine Lizenzen wären schon mal gut. Die Ausbildung erfolgreich beenden ist mein nächstes Ziel logischerweise. Später vielleicht natürlich auch mal selbst ausbilden. Also wir haben alle Spaß an dem, was wir machen. Deswegen gibt man das natürlich auch gerne weiter. Auch sowas wie CISM vielleicht irgendwann mal, könnte ich mir irgendwie auch vorstellen, dass mir das gefallen könnte. Aber ja.
Wenn ich nicht Lotsin geworden wäre, hätte ich
mein Studium der Elektrotechnik an der TU Darmstadt zu Ende gemacht, was ich angefangen habe. Und dann wäre ich jetzt Elektroingenieurin. Das wäre sicher auch ganz nett, aber ich lebe meinen Traum. Den lebe ich natürlich lieber.
Glaube ich. Ist schon cool, Lotsin, ne?
Ja.
Besser als Elektrotechnik.
Ja, schon.
Ich habe es nicht gemocht im Studium.
Ich habe es gemocht. Es war auch ein tolles Studium, aber so ist es schon besser.
Okay. Ihr solltet versuchen, Lotse zu werden, weil?
Weil es der spannendste und kreativste Teamjob ist, den ich mir persönlich nur vorstellen kann in der Luftfahrt, mit auch den allerbesten Bedingungen von der Firmenseite aus. Egal, über was man sich informiert, ist wirklich ein Traum auch, wie man unterstützt wird eben und was es alles auch für Arbeitsbedingungen bei uns gibt und natürlich auch den besten Kollegen.
Ganz klar.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir euch besuchen durften hier.
All raus damit. Raus. Ich habe noch was. Ein Tage. Es ist Weihnachten, gell? Ich freue mich.
Also ich würde gerne noch eine Lanze für die anderen Berufsbilder brechen bei der Flugsicherung. Vor allem ist es so, dass unsere Lotsinnen und Lotsen ja nur dann einen guten Job machen können, wenn auch die Technik stimmt. Das heißt, es gibt auch noch super spannende technische Berufe bei der Flugsicherung, allen voran Flugsicherungsingenieur. Das sind also Kollegen, die vom handfesten Schrauben an der Radarantenne mit riesigen Schraubenschlüsseln, ganz lustig, ja, bis hin zum Einsatz von KI an ihrem Arbeitsplatz, also ein riesengroßes Spektrum bedienen. Und ich würde gerne auch nochmal einen Satz sagen, die Caroline hat es eben gesagt, mit tollen Kollegen. Also wir versuchen das auch immer zu vermitteln, dass wir hier bei der Flugsicherung schon eine besondere Atmosphäre haben. Weil alle, die hier arbeiten, arbeiten hier sehr lange. Also wir kennen uns alle auch sehr lange, oft über Jahrzehnte. Ich bin jetzt im April zu einem Kurstreffen eingeladen von Lotsen, die teilweise schon im Ruhestand sind, die vor 40 Jahren, glaube ich, oder 30 Jahren, ich muss mal nachrechnen, ihre Abschlussprüfung gemacht haben. Also das hat beinahe was von einer großen Familie her. Und alle, die hier lange, Caroline nickt, also ich empfinde das auch so. Und es ist eine ganz besondere und eine ganz besonders schöne Arbeitsatmosphäre. Und wer sowas möchte, der ist bei uns hier sehr gut aufgehoben.
Ja. Und auch von den Berufen her gibt es ja auch noch viele andere tolle, sogar auch noch operationelle Berufe auch noch. Ja. Flight Information Service ist zum Beispiel ja gerade für Piloten auch was sie eben kennen. Also die haben wir natürlich auch hier bei uns sitzen, auch Flugdatenbearbeiter, Flugberater eben für die Flugplanung. Oder auch sonst noch natürlich auch die Jobs, die dann mit dem Studium einhergehen, im Büro oder auch Informatik und Technik, genau. Also schon auch, es gibt noch viele andere tolle Berufe, bei denen man genauso in dieser Gemeinschaft ankommt und mit den Lotsen zu tun hat und die ganze Flugsicherung kennenlernt, die man auch nur empfehlen kann.
Ich glaube, das kann auch nur auf dieser uneingeschränkten Vertrauensbasis funktionieren, weil wenn man auch dann so eng zusammenarbeitet, sei es am Bildschirm oder auch AISC, FIS, das kann nur so laufen, weil wenn man Argwohn irgendwie mit sich rumträgt, funktioniert das, glaube ich, nicht. Und deswegen ist das hier eine, ja, kann man wirklich so sagen, eine große, glückliche Familie.
Ja,
ne?
So ist das.
Ja.
Schade, dass wir schon so alt sind, ne, Fritz?
Ne, ich mache jetzt hier, die Radaranlagen, ich schraube jetzt am VUR Cola rum. Liebe Frau Otterbein, liebe Caro, der Johann hat schon gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir zu Besuch sein durften. Es war uns wie immer eine große Freude, auch so viel über den Job des Lotsen zu hören, auch wenn wir nie in Charlie reinfliegen dürfen und dann von euch controlled werden.
Stimmt, da heißt es immer, geht gerade nicht.
Ja, geht gerade nicht. Gehen Sie mal 200 Fuß tiefer. Ne? Ja, ist okay. Wir wissen ja, woran es hängt. Ne? Nein, wir wollen Danke sagen. Zeitpunkt der Aufnahme vor Weihnachtszeit im Jahre 2023. Wir haben heute den, lasst mich luschern, 14. Dezember. Schöne Weihnachten für die DFS. Ruhige Danke. Weihnachten. Lasst euch alle reich beschenken. Ja, fröhliches Lotsen oder wie sagt man bei euch? Bei uns sagt man Maddie Happy Landings. Was sagt man denn bei euch?
Viel Spaß.
Enjoy, genau, have fun.
Aber vielen Dank auch, da habe ich gerne gemacht. Es hat viel Spaß gemacht mit
euch zu quatschen. Meine große Freude, ja. Und ebenso schönes Weihnachtsfest.
Dankeschön. Bis demnächst. Passt gut auf euch auf. Many Happy Landings, der Fritz und
Johann. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.